Pokast. Ist aller Wert. Und sitzt.
Willkommen bei Pokast. Heute beschäftigen wir uns mit dem Ort, wo wir unseren Hintern hinsetzen. Manchmal kurz, manchmal lang. Der Pokast ist heute ein Podcast. Also Pott mit Doppel-T, ihr versteht. Riesenwitz.
Pokast. Heute.
Heute geht's um diesen Ort, das Klo für den Po. Angeblich verbringen wir insgesamt 3 Jahre unseres Lebens auf der Keramikschüssel. Ich habe keine Ahnung, wie das irgendjemand mal berechnet haben könnte. Und erst seitdem wir unseren Hintern auf, nennen wir das mal, Fäkalien-Sammelstationen setzen und es auch eine Kanalisation gibt, erst seitdem ist es möglich, dass wir ohne Krankheiten auch in großen Gruppen zusammenleben. Es geht also um das Klo und um jemanden, der sich auskennt damit, der sogar ein Klo-Museum betreibt und auch noch gleich das kleinste Deutschlands, Hans-Joachim Gregor aus Olching in der Nähe von München. Guten Tag, Herr Gregor.
Grüß Gott, guten Morgen.
Grüß Gott. Sagen Sie, Herr Gregor, Po und Klo, da sind wir ja schon gleich bei 2 großen Tabuthemen. Ich vermute mal, dass Sie die Schamgrenze bei diesem Thema hinter sich gelassen haben. Frage vorweg, wie haben Sie das geschafft, sich seriös und ohne schmutzige Gedanken damit zu beschäftigen?
Eigentlich ganz einfach. Ich bin Naturwissenschaftler, habe von meinem Fach her unter anderem auch mit Leichen zu tun, fossile Leichen, alles Mögliche. Und da gewöhnt man sich eigentlich ab, irgendein Tabu zu haben. Und auch von meiner ganzen Einstellung her, ob das jetzt also Darmausscheidungen sind, ob das irgendwas ist, was bei anderen Ländern auch sehr stark tabuisiert ist, wie in Indien zum Beispiel. Das interessiert mich einfach nicht. Und ich habe inzwischen gemerkt, dass viele Leute froh sind, wenn man einfach mal was ansprechen darf. Das Gleiche gilt übrigens für den Tod. Keiner will über den Tod sprechen. Ich plane gerade meine Beerdigung und das ist ungeheuer befriedigend.
Das ist ein wirklich sehr sportlicher Umgang mit vielen Tabuthemen gleichzeitig bei Ihnen. Herr Gregor, was ist eigentlich das genau Ihr Klo-Museum? Das ist Ihr privates Klo in Ihrem Haus, oder?
Also das ist 5 Quadratmeter. Das ist mein privates Klo. Und nachdem ich mal die Idee hatte, einige Gegenstände auszustellen, ist es immer weitergegangen und im Laufe der Jahre hat sich das zu einem echten Renner entwickelt. Es ist ja so, als Privatwissenschaftler, ich richte auch Museen ein, und da war es natürlich naheliegend, auch im eigenen Haus das kleinste private Klo-Museum der Welt einzurichten.
Ja, Moment, was heißt das, wenn Besucher zu Ihrem Museum kommen, dann können Sie gerade nicht aufs Klo gehen?
Richtig, wir haben natürlich im zweiten Stock dann was, ja.
Ist das Reserve-Klo.
Kein Problem. Aber wenn zum Beispiel im November ist ja der Tag der Toilette, der ja. Welttag der Toilette. Und da habe ich das letzte Mal so zwischen 50 und 100 Leute da gehabt. Und da gehen immer 4 Mann gehen rein.
Das wird's aber schon kuschelig auf dem Klo, wenn 4 Leute da drin sind.
Und eine Dame hat gesagt, sie hat also die Hände angepresst an den Körper und hat gesagt, ich habe noch nie ein so kleines Museum besucht. Wir haben immer viel Spaß. Die Leute, die kommen, die sind ja interessiert und die haben auch kein Tabu in der Richtung. Oder sie verlernen es auf jeden Fall im Laufe der Zeit. Aber das Klo ist winzig und ist eben bestückt. Man sollte da nicht da rumfuhrwerken da drin, weil sonst fallen Sachen von den Wänden.
Was gibt's denn da genau zu sehen an den Wänden?
Also zum Beispiel mein, liebstes Stück ist das erste eigentlich, das mich auf die Idee gebracht hat, ein Klo-Museum zu machen. Das ist eine Konservendose gefüllt mit Sand.
Das ist ja gewissermaßen das Ding, mit dem alles angefangen hat. Das hat etwas mit einer Sahara-Expedition zu tun, weil Sie ja als Naturwissenschaftler vieles sind, unter anderem auch, verzeihen Sie mir, den Karlauer Archäologe. Das hat irgendwas mit einer Sahara-Expedition zu tun. Erzählen Sie mal.
Ja, genau. Das war ein Projekt von der Berliner Universität und ich wurde da als Spezialist für alte Pflanzen gebeten mitzumachen und ich war da einige Wochen unterwegs mit den Kollegen in der Zentralsahara von Ägypten. Und Da saßen wir dann am Abend beim Abendessen und dann fiel mir auf, man ist natürlich dann zur Toilette, ist man sozusagen in Dunkelheit rausgegangen und meine Kollegen, die nahmen dann immer eine Konservendose, haben den Rand glatt geklopft, wenn der also ein bisschen schattig war, und sind mit der Dose verschwunden und kamen ohne Dose wieder.
Oh mein Gott, Herr Gregor, nicht wirklich, oder? Ich ahne da was. Ja, okay.
Ja, und ich habe mir zuerst nicht gedacht, aber dann habe ich mal gefragt, sag mal, warum nimmst du jetzt eine Konservendose mit? Er sagte, ihr nehmt Klopapier, wir nehmen die Konservendosen. Also war ich schon etwas verblüfft, muss ich sagen. Die kratzen sich halt mit dem Rand, darum soll er ja nicht scharf sein,
oh mein Gott.
Kratzen sich die Po-Spalte sauber.
Das stelle ich mir schmerzhaft vor und das kann, glaube ich, auch bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn man es nicht richtig macht, oder?
Also schmerzhaft ist es nicht. Das ist nur, wenn man so will, ungewohnt. Aber es sind ja, also wenn keine Zacken dran sind, ist das kein Problem. Und ich habe dann rausgebracht, das hat ja eine Vorgeschichte. In Ägypten hat man auch in der Sahara, weil das ja früher Marien war, hat man Muscheln verwendet.
Muscheln.
Und Muscheln haben ja einen glatten Rand und mit größeren Muscheln kann man sich dann die Po-Spalte sauber machen.
So, ich möchte herzlichen Dank sagen, wenn ich im Restaurant das nächste Mal Muscheln bestelle, ich werde an Sie denken. Vielen Dank dafür. Herr Gregor,
das... Aber meistens sind die Muscheln, die man essen kann, zu klein, also die Herzmuscheln zum Beispiel. Also es sind dann meistens zum Beispiel die Teichmuschel wäre genau richtig. Und die hat man auch in dieser Größe dann verwendet. Also das ist bei sehr, sehr vielen Ethnien auch der Fall. Oder wir hatten das in der Steinzeit, die Kirchenmöddinger zum Beispiel in Skandinavien, das sind Riesenberge, die wurden auch zum Teil benutzt, um sich abzuputzen.
Mein Kopfkino fährt gerade Amok mit mir, Herr Gregor. Jetzt sind wir schon mitten im Thema. Seit wann setzen wir, also entweder wir als Weltbevölkerung oder vielleicht sogar wir in Europa, uns eigentlich auf ein Klo?
Die Römer hatten ja unglaublich tolle Klos, allerdings natürlich nicht in der Frühzeit, sondern in der Hochzeit der römischen Kultur. Da hatten die große Räume mit Marmor, Bänken, da waren dann Löcher reingefräst und da saßen dann die Herren auf Deutschland, die Senatoren und haben Politik gemacht. Ja. Das war also ein Gesellschaftsklo, die hatten damals keine Schamvorstellung, vor anderen aufs Klo zu gehen und sich dann mit einem Schwamm abzuputzen.
Man kackte in Gesellschaft, wenn man das so sagen darf?
Richtig, richtig. Ist heute natürlich bei uns völlig verpönt. Könnte man auch gar nicht mehr so richtig machen.
Jetzt könnte man ja denken, oh, im alten Rom schon erfunden, dann war ja alles okay, aber ich habe gelesen, dann war ehrlich alles gesagt nicht okay, denn im dunklen Mittelalter, dem sogenannten dunklen Mittelalter, wurde es auch klotechnisch nochmal irgendwie ziemlich dunkel und man kackte wieder irgendwo hin, ist das richtig?
Das ist richtig. In den Städten hat man dann zum Beispiel Gefäße benutzt und hat die dann einfach aus dem Fenster geschüttet.
Aus dem Fenster.
Und es ist belegt, es konnten dann, wenn man da spazieren ging, bekam man dann plötzlich einen Schwung ab mit Urin und Scheiße, auf Deutsch gesagt. Also das war katastrophal, die Zustände in Paris vor allem, das muss gestunken haben wie eine einzige Kloake, bis dann der Herrscher, das ist dann regelmäßig passiert, gesagt hat, jetzt langt's, das ist verboten, wenn, dann tut er euer Gefäß zum Beispiel auf die Straße tragen und dort ausschütten. Und dann kam die Idee einer Abwasserreinigung auf.
Das ist also sozusagen der Vorläufer zu dem Klo mit Wasserspülung, wie wir es heute kennen. Seit wann gibt es das, Herr Gregor?
Also das ist bereits schon im 18. Jahrhundert hat es angefangen. Wobei wohl nicht überall, sondern ja kleinräumig. Wenn Sie zum Beispiel das berühmte Schloss Nymphenburg in Nähe von München, wenn Sie das besuchen, da gibt es ein Schlafzimmer mit einer kleinen Kammer daneben und die Kammer hat ein Fenster und das Fenster, das gibt, also ist beschrieben, dass das um 1800 noch wurden dort die die benutzten Kübel aus dem Fenster geschüttet und dieser Teil der Wand war braun.
Aber Herr Gregor, wie kann das sein? Also welche Beziehung hatten Menschen damals zu den Fäkalien, dass sie es einfach aus dem Fenster gekippt haben?
Ja, das war denen gleich. Die hatten da keine Beziehung dazu. Und wenn Sie sich vorstellen, der Ludwig, der Prächtige von Frankreich, der hat ja große Abendsoiren gegeben. Und die Besucher haben dann hinter die Türen geschissen und da kamen Diener und haben das entfernt. Da gab es kein Klo. Es ist für uns unvorstellbar, dass man tanzt und dann geht man schnell hinter die Tür, macht sein Geschäft und kommt wieder. Und man hat ja Diener gehabt, die das dann ja entsorgt haben.
Und wieder mal bin ich froh, in dieser Generation geboren zu sein.
Ja, ein bisschen schon, muss ich Ihnen sagen. Es war schon seltsam mit dem Klo. Es gibt ja auch Berichte, dass die französischen Könige auf einem Art Schimmel mit Loch, dass die da Gesandte empfangen haben. Das Klo war nicht anrüchig, im wahrsten Sinne des Wortes.
Jetzt sind wir ja gerade so richtig schön fäkaliös und dann kratzen wir gleich mal sprichwörtlich am nächsten Tabu. Wo was in der Schüssel landet, da muss man ja auch mal abwischen. Und ich vermute, das war nicht immer in der Menschheitsgeschichte Vierlagiges mit Kamillenduft, sondern Sie hatten es schon gesagt, das waren auch mal Muscheln. Womit sonst haben wir Menschen uns denn so unseren Allerwertesten abgeputzt?
Also, da gibt es eine sehr breite Palette. Zum Beispiel, es gibt eine Kupfermine in Österreich, wo man Pestwurzblätter gefunden hat.
Pestwurz?
Wenn Sie so wollen, benutzte. Aus der Bronzezeit, also beim Kupferabbau, hat man sich mit Pestwurz abgeputzt. Das Interessante, die Pestwurz ist leicht antiseptisch.
Das soll jetzt ein Argument sein, wo Sie sagen, Pestwurz ist ein super Toilettenpapier und trotzdem regt sich bei mir so Widerstand und ich denke, wie kann man jetzt bitte mit Pflanzen seinen Hintern abwischen?
Also nur lachen Sie nicht, habe ich schon, also ich bin Praktiker. Ich habe natürlich einiges probiert und wie ich in Guatemala im Regenwald unterwegs war, wirklich im dichtesten Dschungel, ja was hat man denn da? Klopapier? Nein, Blätter. Man muss nur aufpassen, dass keine Ameisen drauf sind. Aber Blätter geht, wenn man die richtigen hat. Man prüft natürlich, es gibt ja zum Beispiel nur Gummibaumblätter, die eignen sich nicht so gut. Oder natürlich in unseren Breiten, wir haben sehr viel Moore um München herum. Und das kann man ganz leicht machen. Man nimmt ein Moospolster, das ist schön nass, ist wunderbar zum Verwenden, also es ist nicht immer schlimm.
Und ich habe gelesen, in Ihrem kleinsten Klo-Museum der Welt, da gibt es auch noch andere Exponate, womit Menschen sich den Hintern gereinigt haben. Ist das richtig?
Ja, absolut. Zum Beispiel die Römer verwendeten Schwämme.
Schwämme, also aus dem Meer?
Aus dem Meer, genau. Und wir verwenden ja heute Schwämme zum Gesicht waschen und Körper waschen und so weiter. Also Schwämme sind ja sehr gute Sache.
Herr Gregor, daher kommt auch der Ausdruck, du hast ein Arschgesicht, weil man heute sein Gesicht damit abwischt. Jetzt haben wir es festgehalten. Okay, was gibt's noch?
Und bei den Schwämmen ist etwas, was viele Menschen nicht wissen. Sie kennen die Darstellung, wie Jesus am Kreuz hängt und von einem römischen Soldaten mit einer Lanze wird ihm ein Essigschwamm gereicht, weil er sagt, mich dürstet.
Ja.
Und bei den Römern war der Essigschwamm ja das Abputzmittel. Es war also eine tödliche Beleidigung für Jesus, diesen Schwamm ihm zu reichen, dass er da saugen kann dran. Das wissen viele Menschen nicht, dass das eine Bedeutung hatte. Weil sonst kann man sagen, ja, warum hat der einen Schwamm dabei? Ja, das war das Abputzgerät, das hatte jeder Soldat im Turnister.
Haben Sie noch ein anderes Beispiel für absurde Abputzmittel?
Ja, im Zweiten Weltkrieg, ein Freund, der hat bei Panzertruppe gedient und in Richtung Russland haben die Maiskolben genommen, haben die gegessen und haben dann diesen Rest verwendet zum Abputzen, weil sie hatten ja sonst nichts. Also Maiskolben entkernt ist durchaus verwendbar.
Sie geben vielen Dingen eine völlig neue Bedeutung, Herr Gregor.
Ja, es ist ja so, ich habe ja möglichst viele solcher Dinge ausgestellt. Es gibt Literatur, zum Beispiel einen türkischen Autor, der beschreibt, wie die jungen Männer sich am Meer mit nassen Kieselsteinen reinigen.
Au.
Und ja, gibt es natürlich überall. Und wenn man kein Klopapier hat, dann nimmt man eben das, was vor einem liegt. Und nasse Kiesel sind ja nicht das Schlimmste.
Bei der ganzen Beschäftigung so mit dem Thema Po und Klo und Wisch und Weg, haben Sie da irgendwas mal gefunden, wo Sie gesagt haben, also das ist nur wirklich so völlig absurd, zumindest aus unserer Sicht?
Ja, vielleicht zwei Sachen. Da geht es um Seile und Tampen. Der Begriff Tampen bezeichnet ein dickes Tau, also mit 5 cm Durchmesser, wie es die Schiffe haben.
So ein dickes Schiffstau, 5 cm Durchmesser, ja?
Okay. Genau. Und wenn Sie jetzt ein dickes Schiffstau nehmen, einen Meter lang, das hängt an einem dünnen Seil, das hängt man bei einem Segelschiff aus einer Luke. Und wenn man aufs Klo geht, dann hängt man seinen Hintern aus der Luke, dann holt man den Tampen holt man rauf, der ist ja vom Meerwasser sauber gereinigt und putzt sich ab und schmeißt ihn dann wieder ins Meer runter.
Ich habe Vorstellungen, ja, okay.
Und jetzt bei dem Seil, also dünnere Seile, Kordeln, haben Mönche. Und da ist bekannt, dass die früher, wenn sie nichts anderes hatten, haben die ihre Kordel verwendet und haben sich abgeputzt, ja, und haben sie halt dann wieder gewaschen, ja. Also der Begriff Kordel oder Tampen oder Seil kann man mehrfach verwenden.
Podcast Expertencheck.
Der Expertencheck, das ist eure Gelegenheit, unseren Experten Fragen zu stellen. Per Mail an podcast@gmx.de, gern auch anonym oder nur mit Vornamen oder wie ihr wollt, podcast@gmx.de. Und in diesem Fall fragt Markus, woher kommen eigentlich Klosprüche? Das ist ja auch so ein weltweites Phänomen. Haben Sie sich damit mal beschäftigt?
Also mit Graffiti und Klosprüchen. Ich habe einige kleine Büchlein mit Klosprüchen rumliegen. Und es ist so, ich nehme als Theorie, ich nehme an, das haben Männer gemacht, weil bei mir liegen immer Bücher auf dem Klo, weil für mich ist das Klo ein Ausruhort, was Frauen nicht so betrifft, habe ich gemerkt. Ich bin auch Reiseleiter und da ist es so, dass die Frauen immer ganz schnell aufs Klo gehen, aber Männer brauchen deutlich länger. Und ich lese auf dem Klo, ich habe manchmal Ideen auf dem Klo, die ich dann schnell mal aufschreibe. Und ich denke, dass man sagt, ach, mir ist langweilig, jetzt denke ich mir irgendwas aus. Ja? Und so kommt es dann zu Klosprüchen.
Petra fragt, was ist die ekeligste Toilette, die Sie auf Reisen selber mal gesehen haben?
Ja, da muss ich
oh,
sagen,
Sie atmen tief ein, das heißt, da kommt jetzt eine Geschichte.
Ja, also es ist so, ich war 2 Monate in Guatemala an der Universität, um dort Vorlesungen zu machen auf Spanisch. Und da gab es eine Toilette für die Studenten. Und wenn man da reinging, da ist einem wirklich als Europäer keine Wahl geblieben. Man hat versucht, im Park der Universität irgendwas zu machen, weil dieses Klo konnte man nicht betreten. Es war zugeschissen, es war absolut schmutzig, es war nicht, also das kann man nicht beschreiben. Und da hat auch niemand aufgeräumt, wo dann die anderen Leute hingingen, weiß ich nicht, aber der Park sah natürlich dementsprechend aus, ja.
Und Malte fragt, ist Ihr Klo-Museum jeden Tag geöffnet? Muss man sich anmelden oder wie läuft das?
Also normalerweise kommen die Leute nicht unterm Jahr, sondern am Welttoilettentag. Da hatte ich letzte Mal einen sehr großen Besuch, war sehr schön. Aber sonst kommen hier und da, wenn jemand sagt, ach, ich bin gerade bei der Durchfahrt oder was, aber nur selten. Und letzte Mal kam ein Kollege, der war gerade auf dem Radeltour und hat gesagt, ach, jetzt schauen wir mal schnell rein. Ja. Also das ist aber nicht die Regel. Wenn man aber anfragt, mache ich auch mal eine Sonderführung. Ist ja kein Problem, wenn ich da bin.
Und es dauert auch, glaube ich, nicht ganz so lang, weil die Gemächer sind jetzt nicht so riesengroß.
Nee, ist klar. Und sag mal, wenn man da 10 Minuten drin ist, das reicht dann vollkommen. Allerdings ist es so, dass wollen ja auch viele fotografieren. Und speziell, also ich habe ja sehr viele Objekte da hängen und wenn dann jemand sagt, darf ich jetzt noch fotografieren, dann lasse ich ihn alleine da drin rumwerken, dann kann man sich besser ausbreiten. Ist also alles kein Problem. Ich sehe das locker und für mich ist das eigentlich ein Spaßhobby, was inzwischen immer noch Spaß macht, aber auch durchaus ernstlich wissenschaftliche Hintergründe hat.
Podcast. Mach den Deckel drauf.
Machen wir mal kurz den Deckel drauf, heute sprichwörtlich. Was haben wir gelernt? Dass wir unseren Hintern auf ein Klo setzen, das ist eine Erfindung, die schon ziemlich alt ist, aber sich wohl auch erst entwickeln musste, wenn man das jetzt so gehört hat, was Sie da erzählt haben. Und Klos gab es in der Weltgeschichte schon in vielen unterschiedlichen Formen und ebenso formenreich sind die Dinger, mit denen Menschen ihren Hintern abgewischt haben oder immer noch abwischen. Zur Wahrheit gehört aber auch, ein großer Teil der Weltbevölkerung hat keinen Zugang zu Klos oder Sanitären Einrichtungen. Das ist nicht nur eklig, sondern das ist auch der Grund dafür, dass sich viele Krankheitskeime immer noch verbreiten und dass es verschmutztes Trinkwasser gibt. Und was sagt der Kloologe, Herr Gregor? Habe ich was vergessen?
Ich wünsche eigentlich jedem ein anständiges Klo, aber wenn Sie nach Indien fahren, ist das, wenn Sie über Land fahren, zum Beispiel in Südindien, gibt es sowas nicht, weil da gibt es keine Zentrale, sondern da gibt es nur ein alter Steinbruch, wo ich drin war, zum Beispiel als Geologe. Und dann kommt das Dorf und fragt sich, was tut dieser Fremde hier in unserem Klo?
Hans-Joachim Gregor, der Mann mit dem kleinsten Klo-Museum der Welt. Vielen Dank.
Danke auch.
Nächstes Mal reden wir darüber, was reinkommt ins Klo, weil es aus uns rauskommt. Eine Kackwurst. Das ist kein Wort von mir, sondern von einer niederländischen Autorin und die hat ein Buch darüber geschrieben, über Kackwürste. Nächstes Mal im Podcast.